Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute Nachmittag am zweiten Adventssonntag mit der Betrachtung des 24. Psalms beginnen. Da dieser Psalm in zwei Teile gegliedert ist, mit jeweils einer Frage und ihrer Antwort, werden wir uns heute mit dem ersten Teil beschäftigen und, so Gott will, am Sonntag, dem letzten Sonntag im Dezember, mit dem zweiten Teil Fortsetzung machen. Bevor wir nun mit dem ersten Teil beginnen, hören wir erst einmal auf einige einleitende Worte zum Buch der Psalmen. Das Buch der Psalmen findet man in der Mitte der 39 Bücher des Alten Testaments. Das Buch der Lobpreisungen, wie es aus dem hebräischen Urtext übersetzt heißt, beinhaltet 150 durch Gesang vorgetragene und mit Instrumenten begleitete Gebete, in denen Männer Gottes ihren Glauben an den Gott Israels, den Gott ihrer Väter, zum Ausdruck gebracht haben. Die Gebete beschreiben in sehr ausdrucksstarker, emotionaler Weise persönliche Nöte und Ängste der Gottesmänner in Zeiten schwerster Bedrängnisse sowie Danksagung nach Errettung aus lebensbedrohlichen Gefahren. Des Weiteren erklingt in ihren Gebeten Lobpreis und dankbare Freude über Gottes Eingreifen sowie Ausdruck tiefen Vertrauens, also Glaubens, an seine Gnadenerweise. Darüber hinaus beinhalten die Psalmen Themen wie den Menschen und die Schöpfung, die Vergänglichkeit sowie die Ewigkeit, Heiligtum und Heiligkeit, Wort und Vollendung. Circa 102 der 150 Psalmen kann man 7 Verfassern zuordnen. Dazu gehören Mose, König David, König Salomo, Jedutun, Asaf, die Söhne Korachs, Henan, der Esrachiter und Ethan, der Esrachiter. Die Verfasser weiterer 48 Psalmen bleiben unbekannt. Und die Abfassungszeit des Psalters umfasst einen Zeitraum von 1000 Jahren. Ein judenchristlicher Bruder schrieb über den König David folgende Worte: Als Musiker kommt David an den königlichen Hof Sauls und der Musik blieb er treu, auch als er auf dem Thron sitzt und als Kriegsheld gefeiert wird. David führte nicht nur des Herrn Kriege, sondern auch des Herrn Gesänge. Er entwickelte sich nicht nur als König und Feldherr, sondern auch als Dichter und Komponist und als Organisator des Musikwesens. Darüber finden wir im ersten Buch der Chronik folgende Aufzeichnungen. 4000 Leviten wurden bestimmt vom König, Zitat, dem Herrn Lob zu singen mit Instrumenten, die ich gemacht habe, aus Chronik 23, Vers 5. Alle diese waren unter der Leitung ihrer Väter Asaf, Jedutun und Heman beim Gesang im Hause des Herrn im Tempel mit Zimbeln, Harfen und Lauten nach der Anweisung des Königs. Die Zahl derer, die im Gesang für den Herrn Meister waren, betrug 288 und sie warfen Lose über ihr Amt, der Kleine wie der Große, der Meister wie der Lehrling. Wir sehen daraus erstens, die oberste Leitung lag in der Hand des Königs. Er gab Anweisungen an die drei Väter. Vergleich in den Bemerkungen an der Spitze der Psalmen 39 und 62 an Jedutun. Zweitens, den drei Vätern Asaf, Jedutun und Heman unterstanden 288, also 12 mal 24 Meister. Drittens, diese 288 Meister dirigierten Chöre und Orchester von insgesamt 4000 Mann, die in 24 Ordnungen unterteilt waren. Die Ämterteilungen erfolgten durch Lose. Es wurde Gott überlassen, den rechten Mann an den rechten Platz zu stellen. Künstler werden von Gott berufen und mit den erforderlichen Gaben ausgestattet. Siehe Bezalel, 2. Mose 31. Der Herr sprach zu Mose: Ich habe Bezalel berufen und ihn mit Weisheit erfüllt, um Kunstwerke zu ersinnen und herzustellen. Wilde Musik, die wir im Gottesdienst primitiver Völker finden, wurde im Kreise Davids nicht geduldet. Hier tritt uns zum ersten Mal in der Weltgeschichte Tonkunst entgegen. Wir sehen hier Ordnungen, Musikschulen. Als Begründer der Tempelmusik hat David vor 3000 Jahren jene Höhenlinie der Musik begonnen, die Johann Sebastian Bach vollendete. Die Werke, die David zur Aufführung bringen ließ, waren in erster Linie seine Dichtungen, die Psalmen. In diesen spiegelt sich das ganze Leben des Königs. Er schrieb sie in der Jugend und im Alter, in guten und in bösen Tagen, in Schuld und in Sühne. Sie sind sein tägliches Gespräch mit Gott, seine Gebete, sein Lobpreis der göttlichen Gnade und Gerechtigkeit, und zugleich sind sie Zeugnisse für seinen prophetischen Geist. In Davids Psalmen finden wir nicht nur, was David zu Gott sagt, sondern auch, was Gott zu ihm und zu uns sagt, zu aller Welt und zu aller Zeit sagt, ihre Grundakkorde. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkünden seiner Hände Werk. Lobet den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobet den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Mit Worten wie diesen baute David dem Herrn ein Haus. Ein Haus des Lobgesangs, das ewig währt, das durch Jahrtausende sich erhielt, das keinen Sturm der Zeit erschüttern kann. Im Gegenteil, je schwerer die Stürme, umso heller klang und klingt das Lied Davids in den Herzen der Gläubigen. Die endgültige Zusammenstellung des Psalters, wie wir sie heute in unseren Bibeln vorfinden, erfolgte einige Zeit nach der Rückkehr Israels aus der babylonischen Gefangenschaft. Hierbei handelt es sich um die Zeit nach der Zerstörung des ersten Tempels in Jerusalem durch den babylonischen Herrscher Nebukadnezar, sowie der Vertreibung und des 70-jährigen Exils der Juden des Südreiches Israels nach bzw. in Babylon. Das Exil endete im Jahre 538 vor Christus, also exakt nach 70 Jahren so wie es Gott durch den Propheten Jeremia verheißen hatte. Und zwar durch ein Edikt des Perserkönigs Kyros. Ein Teil der Juden kehrte daraufhin unter der Führung Serubabels und des Hohenpriesters Jehoshua nach Jerusalem zurück und begann mit dem Wiederaufbau des Tempels. Weitere Rückkehrer kamen um 458 vor Christus unter der Führung Esras und um 445 vor Christus kehrten wiederum einige Juden unter der Führung Nehemias nach Jerusalem zurück und begannen mit dem Wiederaufbau der Stadtmauer. Etliche Juden blieben jedoch dauerhaft in Babylon und Persien zurück. Erst in unseren Tagen haben bis auf einige wenige alle Juden diese Länder verlassen, teils unter dramatischen Rettungsaktionen. Nach dem Farut-Pogrom am 1. und 2. Juni 1941, bei dem mehrere hundert Juden ermordet wurden, flog man 1950 und 1951 120.000 bis 130.000 Juden, also fast die gesamte jahrtausendalte jüdisch-babylonisch-irakische Gemeinde nach Israel aus. Soweit eine kurze Einführung in das Buch der Psalmen. Kommen wir nun zur Betrachtung des ersten Teils des 24. Psalms zu den Versen 1 bis 6 und hören zuerst einmal den gesamten Psalm. Von David, ein Psalm. Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Denn er hat sie gegründet über Meeren und über Strömen sie festgestellt. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches, auf Lügenhaftes richtet und nicht schwört zum Betrug. Er wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die dein Angesicht suchen, Israel oder den Gott Jakobs. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, mächtig und stark. Der Herr, mächtig im Kampf. Erhebt ihre Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen, der Herr Zebaoth. Er ist der König der Herrlichkeit. Soweit der ganze Psalm. Bevor wir nun die einzelnen Verse betrachten wollen, wollen wir festhalten, dass der Psalm durch das Wort Selah am Ende des 6. Verses, ich habe das jetzt nicht mitgelesen, in zwei Teile gegliedert ist. Also nochmal, bevor wir jetzt die einzelnen Verse betrachten, wollen wir festhalten, dass der Psalm durch das Wort Selah am Ende des 6. Verses, in manchen Übersetzungen ist das Wort drin und in manchen nicht. In meiner war es nicht drin, deswegen habt ihr es nicht gehört. In zwei Teile gegliedert ist durch dieses Wort. Im ersten Teil, in den Versen 1 bis 3, stellt David folgende Frage. Wer wird auf den Berg des Herrn steigen? Und in Vers 4 und 6 erfahren wir die Antwort auf seine Frage. So, lasst uns nun beginnen mit den Versen 1 und 2 des ersten Teils. Und dort heißt es: Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat sie gegründet über Meeren und über Strömen sie festgestellt. Das bedeutet, Gott ist der Schöpfer und Besitzer dieser Erde. Alles, auch der Mensch, ist sein Eigentum. Wir gehören ihm und sind geschaffen worden, ein Leben zu führen, um Gott zu dienen, zu seiner Ehre. Es wäre töricht, wenn wir unserem Schöpfer den Dienst verwehren. Denn bedenken wir, ohne ihn gäbe es uns nicht, auch keinen Erdboden, mit all den Tieren und Pflanzen und allem, was wir Geschöpfe zum Leben benötigen. Angefangen vom Sauerstoff zum Atmen, bis zum Süßwasser der Flüsse, um zu trinken, Korn für das tägliche Brot und so weiter. Das wollen wir erst einmal festhalten. Kommen wir nun zur ersten Frage in unserem Psalm, die da lautet: Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Mit dem Berg des Herrn ist hier der Berg Zion in Jerusalem in Israel gemeint. Dies war der Ort, den Gott erwählt hatte, an dem nach dem Sündenfall im Paradies die Israeliten, Gottes Demonstrationsvolk in dieser Welt, durch die von den Priestern dargebrachten Tieropfer, welche zuerst in der Stiftshütte und später im Tempel geopfert wurden, Bedeckung ihrer Sünden fanden. Also, der Berg des Herrn, der Berg Zion, war der Ort, den Gott erwählt hatte, an dem nach dem Sündenfall im Paradies die Israeliten in dieser Welt durch die von den Priestern dargebrachten Tieropfer im Tempel Bedeckung ihrer Sünden fanden. Durch diese Tieropfer. Bedeckung. Bedeckung. In Psalm 15 stellt David diese Frage in ähnlicher Weise. Da heißt es: Wer darf in deinem Zelt weilen? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Letztendlich ist die Bedeutung dieser Fragen: Wer gehört zu Gottes Volk? Da nun bei Gott kein Ansehen der Person ist, wie wir im Römerbrief des Apostels Paulus in Kapitel 2, Vers 11 lesen, ist es unbedeutend, ob man Jude oder Heide ist. Also Jude oder Nicht-Jude. Ja? Bei Gott ist kein Ansehen der Person. Kommen wir jetzt zur Antwort der Frage. Sie lautet: Der unschuldige Hände hat und ein reines Herz, der seine Seele nicht auf Falsches richtet, also zur Lüge hin, und nicht schwört zum Betrug, der wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die dein Angesicht, die das Angesicht des Gottes Jakobs, des Gottes Israels suchen. Fragen wir uns: Gehören wir dazu? Haben wir ein reines Herz? Sind wir ohne Sünde? Sind wir frei vom Willen und der Lust, Böses zu tun? Ist nicht das Gegenteil in unserer adamitischen Natur der Fall? Schauen wir in Gottes Wort. Lesen wir im Römerbrief des Apostels Paulus in Kapitel 3 ab Vers 10. Und da heißt es: Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Was nun? Schauen wir diesbezüglich auf einen großen Propheten des Alten Testaments, den Propheten Jesaja. Und lesen aus Jesaja Kapitel 6 die Verse 1 bis 7. Und da lesen wir Folgendes. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron. Und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten an den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, Jesaja: Wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Also er erkannte seine Sünde und bekannte seine Sünde. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen, gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Hier finden wir also bereits im Alten Testament ein Beispiel dafür, dass Gott Sühnung der Sünde geschaffen hat. Jesaja fand Vergebung seiner Sünden, denn die glühende Kohle vom Altar, welche seine Lippen berührte, ist ein Hinweis auf das Evangelium Christi, auf die Sühnung der Sünden der ganzen Welt durch das Blut Jesu Christi, welches der Sohn Gottes, unser Stellvertreter, stellvertretend für uns am Kreuz von Golgatha vergossen hat. Und meine Lieben, diese Botschaft verkünden wir in dieser Adventszeit. Christus, der Retter, ist gekommen, um Sünder selig zu machen. Es geht nicht um Weihnachtsmarkt und Glühwein. Es geht nicht um den Adventskranz mit der Lichterkette, um teure Geschenke, um Traditionen und Lebkuchen. Nein. Es geht um die Versöhnung des Sünders mit Gott durch Gottes Sohn Jesus Christus, durch sein Erlösungswerk am Kreuz. Jesaja schreibt über Jesu erstem Kommen in diese Welt: Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Lesen wir aus dem Johannesevangelium Kapitel 3, die Verse 16 bis 18. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Also, Rettung für uns Sünder, für die sündige Welt ist von Gott her geschehen, in Christus Jesus, unserem Herrn. Gott rettet aus Gnaden. Er hat sich über uns in Christus erbarmt. Wir haben nichts zu unserer Errettung vorzuweisen, wie wir vorhin im Römerbrief des Paulus gelesen haben. Wir haben nichts zu bringen, außer einem sündigen, rebellischen Herzen. Selbst der Glaube an Christus und sein Erlösungswerk wird uns von Gott geschenkt. Er entsteht und kann wachsen durch das Hören auf die Predigt und dem Lesen des Gotteswortes unter der Wirkung des Heiligen Geistes. Gott ist es. Durch den Heiligen Geist öffnet er unsere Herzen und unsere Augen. Wir können das nicht. Wir wollen das auch gar nicht. Es ist Gottes Werk, ihr Lieben. Somit ist unsere Errettung von Anfang an das Werk Gottes des Vaters, Gottes des Sohnes und Gottes des Heiligen Geistes. Dazu ein Zitat von Fritz Rienecker. Das Evangelium ist die Kraft Gottes, die in der Verkündigung, in der Predigt zum Heil der Menschen frei wird. Im Evangelium offenbart sich die Gerechtigkeit Gottes, die mit dem Sünder ins Gericht geht, ihn aber zugleich gerecht spricht. Damit wirkt das Evangelium in das Leben des Menschen hinein und bringt die Begegnung mit dem erhöhten Christus zum Heil oder zum Unheil, je nachdem es im Glauben angenommen wird oder nicht. Darum redet Paulus vom Evangelium Gottes oder Christi, wobei Christus zugleich Herr und Inhalt der Verkündigung ist. Wir kommen langsam zum Schluss. Haben wir durch die Gnade Gottes Erkenntnis unserer Sünden erlangt und sie vor Gott bekannt und Christus und sein Erlösungswerk im Glauben ergriffen, so ist er treu und gerecht und vergibt unsere Schuld und reinigt uns von aller Sünde. So steht es geschrieben im ersten Kapitel des Johannesbriefs, Kapitel 1, die Verse 7 bis 9. Dann empfangen wir ein neues, ein reines Herz und einen neuen Geist durch den Glauben. Gereinigt durch Christi Blut empfangen wir unschuldige Hände und empfangen Segen vom Herrn sowie Gerechtigkeit vom Gott unseres Heils. Dann gehören wir zum Geschlecht Gottes, zum Volk Gottes, sind Glieder an Christi Leib und gehören zu denen, die nach Gott trachten und sein Angesicht suchen. Und dann, ihr Lieben, dürfen wir auf den Berg des Herrn gehen, um auf ewig Gemeinschaft mit ihm zu haben. Lasst uns abschließen mit den Versen des Liederdichters. Und wir haben das Lied vorhin schon gesungen, aber wir wollen es nochmal lesen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der halben jauchzt mit Freuden, singt, gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich von Rat. Er ist gerecht, ein Helfer wert, Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit. All unsere Not, ihr Lieben, all unsere Not zum End erbringt. der halben jauchzt, mit Freuden singt, gelobet sei mein Gott, mein Heiland groß von Tat. O wohl dem Land, o wohl der Stadt, so diesen König bei sich hat. Wohl allen Herzen insgemein, da dieser König ziehet ein. Er ist die rechte Freudensonn, bringt mit sich lauter Freud und Wonn. Gelobet sei mein Gott, mein Tröster früh und spät. Komm, o mein Heiland Jesu Christ, meines Herzens Tür dir offen ist. Zieh ein mit deiner Gnade, dein Freundlichkeit auch uns erschein, dein Heiliger Geist uns führ und leite, den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr. Amen. Wir wollen beten. Lieber Vater im Himmel, der du bist der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, der du bist der Gott Israels, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir danken dir für dein Wort in dieser Nachmittagsstunde, was uns dein Evangelium wieder einmal vor Augen geführt hat, o Herr. Allmächtiger Vater, du bist barmherzig, gnädig und gütig und deine Gnade währet ewiglich. Und so dürfen wir auch heute hören, dass Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu erretten. Und er hat es getan, denn seine letzten Worte waren, es ist vollbracht. So erbarme dich, Herr, über uns. Vergib uns unseren Unglauben, Herr, und mehre deinen Glauben in uns. Unser Vertrauen lehre uns zu setzen auf Christus allein und unser ganzes Heil in ihm zu suchen allein. Herr, erbarme dich. Und wenn unter uns der eine oder die andere sind, die vielleicht das erste Mal von Christus und seinem Erlösungswerk gehört haben, so erbarme dich, Herr. Geh nach, schenk Gnade, schenk Rettung, Herr, von deinem Angesicht, zur Ehre Gottes des Vaters. Herr, wir wollen dich auch herzlich bitten für unsere Brüder und Schwestern in aller Welt, die in der Verfolgung stehen. Mögest du sie stärken in dieser Nachmittagsstunde am inneren und äußeren Menschen durch den Heiligen Geist. Erbarme dich über alle Brüder und Schwestern in allen Ländern, wo Not herrscht, Krieg herrscht. Du weißt um den Sudan, Nigeria und wo auch immer, Herr. Auch in Syrien ist die Not groß. Herr, erbarme dich. Und so bitten wir dich, geh nun mit uns in die neue Woche. Halte deine schützenden Hände über uns, sei uns gnädig und lass uns als deine Kinder, deine Zeugen in dieser Welt, dir dienen, Vater im Himmel, in der Kraft Christi durch den Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Amen.